ARD. HR2 Kultur. Notenschlüssel. Von und mit Paul Bartholomä. Eine Sendung aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks.
Klavierkonzerte gibt es von Mozart nach der gebräuchlichen Zählung. Und dasjenige, womit sich die heutige Ausgabe des Notenschlüssels befasst, ist das 9. Allerdings meinen einige, es sei in Wahrheit das 1. Nicht nach der Chronologie, sondern nach dem Gewicht, nach dem Rang. Das 1. Eigentliche. Das Klavierkonzert in S-Dur, Köchelverzeichnis 271, so heißt es offiziell, das Jeune Homme-Konzert, wie es mit seinem merkwürdigen Beinamen heißt, es gehört zu den meistgespielten Mozart-Konzerten und es gibt kaum einen Pianisten, der es nicht im Repertoire hat. Die wenigen Takte, die Sie eben hörten, hatten noch keine tiefere Bedeutung. Es war das Ende des ersten Satzes. Das sollte Ihnen nur zutraulich sagen, meine Damen und Herren, jetzt kommt Mozart. Aber dann, an dieser Stelle, blättern die Musiker um und beginnen den 2. Satz. Und da ist es zu Ende mit der Zutraulichkeit. Da fragte ein Mozart-Verehrer aus Frankreich ganz erschrocken, qu'est-ce qu'il donc passé? Was ist denn da passiert? Ja, was ist passiert mit dem 21-jährigen Mozart? Wir haben uns daran gewöhnt, als Kinder der Romantik, die wir nun mal sind, solche traurige Musik persönlich zu nehmen. Das meinte ja auch unser französischer Mozart-Freund mit seinem erschrockenen Ausruf. Was war es, was dem armen jungen Mozart dazugestoßen ist, dass er sich in derart trauriges C-Moll einhüllte? Hatte er Liebeskummer? Oder kein Geld? Oder Zahnweh? Nichts von allem. Keine Sorge, er hatte nur eine neue Tür geöffnet und hatte die Oper hereingelassen in den Bezirk des Klavierkonzertes. Das war das Neue und Frappierende. Man muss allerdings sagen, dass das Klavierkonzert 1777 selbst noch etwas Neues oder zumindest Unerprobtes war. Natürlich gab es schon eine ganze Weile Concerti mit Cembalo oder Pianoforte als Soloinstrument, aber als Gattung war das Klavierkonzert noch so wenig entwickelt wie das Instrument. Erst mit dem jungen Mozart begann ein Klärungsprozess, der schließlich zum voll entwickelten, etablierten Klavierkonzert führte. Aber noch war es Neuland. Unser Jeune Homme-Konzert ist ein Werk, das sich in dieses Neuland vortastet. Übrigens, ich sagte vorhin, es sei das erste eigentliche Klavierkonzert von Mozart. Das muss ich etwas zurechtrücken. Das erste Mozart-Konzert, das den Grundriss und die Hauptmerkmale eines klassischen Klavierkonzertes trägt, entstand schon ein paar Jahre vorher. Es ist das D-Dur-Konzert, Köchelverzeichnis 175. Unser S-Dur-Konzert, unser Jeune Homme-Konzert, ist aber das früheste Mozart-Konzert, das zur Weltliteratur gehört. Wir werden es am Ende dieser Sendung vollständig hören und ohne Unterbrechung mit der japanischen Pianistin Yu Kosuge und dem NDR-Sinfonieorchester unter Lawrence Foster. Spieldauer eine gute halbe Stunde. Davor haben wir Zeit, ein bisschen ins Detail zu gehen, und ich sage Ihnen, das lohnt sich. Der erste Satz eines klassischen Klavierkonzertes, so wie es Mozart recht früh entwickelte, verläuft ungefähr nach einem Schema oder Grundriss, bei dem sich das Orchester tutti mit dem Klaviersolo abwechselt. Und zwar so, dass das Orchester beginnt, dann das Klavier diesen Beginn aufgreift oder wiederholt, dass dann das Orchester das Ganze noch einmal bestätigt und in die Quinttonart wechselt. Dann meldet sich wieder das Klavier mit der Durchführung, die durch die Tonarten schweift und die Musik in vielen Assoziationen spazieren führt, bis schließlich wiederum der Solist in den Anfang zurückfindet und in einem letzten Abschnitt dem Orchester das Schlusswort überlässt. Also nochmal, Tutti 1, Solo 1, Tutti 2, Solo 2 alias Durchführung, Solo 3 und Tutti 3. Sie müssen sich das jetzt nicht merken, denn Mozart wirbelt dieses Schema im Jeune Homme-Konzert so durcheinander, dass Sie als Hörer in einem Irrgarten landeten, wenn Sie sich an dieses Schema hielten. Man muss hier vom armen Fachmann sprechen, nicht vom armen Laien. Der Letztere hat sogar gut lachen, denn er muss Mozarts Überraschungen nicht mühsam einordnen. Ich greife mal einige frappierende Dinge heraus, zum Beispiel gleich den Beginn. Da kann's das Klavier in seinem Tatendurst gar nicht abwarten und meldet sich schon im zweiten Takt, wo das Orchester noch gar nicht fertig ist mit seiner Eingangsfanfare. Genauso naseweiß drängelt sich das Klavier ins Orchester-Nachspiel hinein und keiner sagt: Still, du bist noch gar nicht dran. Was das Schema betrifft, das Konzertschema, das Sonatensatzschema, so braucht niemand diese Dinge zu ergründen. Am besten man freut sich an dem munteren Hin und Her, an den überraschenden Wortmeldungen des Klaviers, an den vergeblichen Ordnungsrufen des Orchesters, am Vorsingen und Nachsingen, am Wettbewerb, wer führt und wer folgt. Gewiss ist das ein Sonatensatz, aber nur im Ungefähren. Und ein Sonatensatz, der ständig die Erwartungen überspielt. Ich sage nochmal, der arme Fachmann. Vielleicht braucht er hier einen Sinn für Situationskomik. Sonst sitzt er da und schüttelt den Kopf. Was ist hier das Hauptthema und was ist das Seitenthema? Wie viele Themen gibt's hier überhaupt? 2 oder 4 oder 6? Und wo beginnt die Reprise? Wie oft setzt die an? Ist das jetzt eine Schlussgruppe oder ein Zwischensatz? Lauter Fragen, die es nur deshalb gibt, weil es einen Fachmann gibt. Überlassen wir den armen Tropf seinem Schicksal und hören einen knapp fünfminütigen Ausschnitt. Es ist der Schlussteil des ersten Satzes. Wir steigen ein beim Einsatz der Reprise, beziehungsweise bei der Stelle, die man fachmännisch dafür halten könnte. Es ist die Aufnahme mit dem English Chamber Orchestra unter Geoffrey Tate. Solistin ist Mitsuko Uchida.
Thank you.
Das war der Schluss des ersten Satzes aus dem Genome-Konzert von Mozart, dem Klavierkonzert in S-Dur, Köchelverzeichnis 271. Die Solokadenz war von Mozart und sie war eine von zweien, die Mozart hier ausgeschrieben hatte. Auch dies ist eine Besonderheit. Genauso wird es auch in den anderen Sätzen ausgeschriebene Mozart-Kadenzen geben. Das unterstreicht natürlich die Tendenz des ganzen Konzertes. Es ist ein ausgesprochenes Virtuosenkonzert. Und das fällt erst recht auf, wenn man das vorangegangene Konzert daneben hält, das sogenannte Lützow-Konzert, Köchelverzeichnis 246, ein ausgesprochenes Dilettantenkonzert, komponiert für die Gräfin Lützow, die Gemahlin des Salzburger Festungskommandanten. Hier musste Mozart Rücksicht nehmen auf den Amateurstatus der Gräfin. Ganz anders jetzt im virtuosen Genome-Konzert, komponiert für, ja, für wen? Für eine Madame Genome, vermutete man lange Zeit und vermutete ganz zu Recht, dass sie wohl nicht Genome geheißen hat. Aber wie dann? In Mozarts Briefen ist sie mal als Genome erwähnt, mal als Genami. Es wurde sogar vermutet, dass Mozart, der die Namenswitze liebte, den Namen absichtlich verballhornt habe, hat er aber nicht. Im Jahre 2004 gelang es dem Musikwissenschaftler Michael Lorenz, die gute Frau zu identifizieren. Es handelte sich um Victoire Genami, eine geborene Nauvaire. Ihr Vater war der europaweit berühmte Balletttänzer und Choreograf Jean-Georges Nauvaire und auch die Mutter war eine gefeierte Tänzerin. Die Tochter, wie gesagt eine verheiratete Genami, reiste als Klaviervirtuosin durch viele Länder, kam auch nach Salzburg und traf dort den 21-jährigen Mozart. Und der komponierte für sie unser anspruchsvolles S-Dur-Konzert. Ein Jahr später traf er sie in Paris wieder. In manchen Berichten wird Victoire Genami als begabte Dilettantin bezeichnet. Aber bitte, der Begriff hatte damals noch nichts Abschätziges. Außerdem gab es auch noch keine Berufsvirtuosen im heutigen Sinne. Ausnahmen bestätigen die Regel. Man kann aber sagen, wenn Madame Genami dieses Konzert bewältigte, muss sie eine ausgezeichnete Pianistin gewesen sein. Allerdings haben wir nicht schwarz auf weiß, ob sie es tatsächlich öffentlich spielte. Das tat aber später Mozart selbst einige Male und auch die eine oder andere seiner begabten Schülerinnen. Mozart scheint jedenfalls sehr stolz gewesen zu sein auf dieses S-Dur-Konzert, das dann unter dem Namen Genome-Konzert seinen Weg machte. Kommen wir zum zweiten Satz, und der ist so ungewöhnlich wie alle drei Sätze dieses ungewöhnlichen Konzertes. Trotzdem bringt er dem Zuhörer eine dicke Überraschung. Nichts bereitet vor auf diese dunkle Musik in C-Moll, wir spielten sie vorhin schon an, und wir deuteten vorhin schon an, dass Mozart hier erstmals in einem Klavierkonzert das Gebiet der Oper betrat. Denn ein persönliches Klagelied ist das nicht. Mozart führte kein musikalisches Tagebuch. Es ist eine Szene, eine großzügige, tragische Szene. Das Tempo ist andantino und das meint ein Schritttempo, das vorwärts schreitet, so wie man auch beim Hören vorausdenken muss, nach vorne denken muss, um die langen Deklamationsbögen als Ganzes zu erfassen. Thank you. An was erinnert das? Gibt es Opernszenen? Gibt es Ariosi dieser Art, die sich weiträumig ergehen über einem schlichten Bassfundament? Natürlich gibt es die. Nehmen wir einmal die im Liebeskummer klagende Kleopatra aus dem Julius Caesar von Händel, damals eines der berühmtesten Opernlamenti. Barbara Schlick war das als klagende Kleopatra. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, nochmal aus Julius Caesar von Händel und auch eine hochberühmte Szene. Caesar meditiert über die Vergänglichkeit vor der aufgebahrten Urne des Pompeius. Stören Sie sich nicht daran, dass es eine Kastratenrolle ist und dass mit Jennifer Larmor eine Frau den Caesar singt. Es kommt jetzt auf die tragische Pose an und auf das pathetische Bild. Man muss sich das als ein barockes Trauergerüst vorstellen, ein Castrum Doloris mit der Urne und mit militärischen Trophäen, Lanzen und Fahnen und davor meditierend Julius Caesar.
Grandezza, ombra, sei.
Diese zwei Streiflichter aus Händels Julius Caesar sollen genügen, um die Tendenz, die Richtung von Mozarts C-Moll Andantino anzudeuten. Natürlich ist Mozart Mozart und Händel ist Händel und er kam mit viel weniger Tönen aus, aber wir sind jetzt in der Oper und hören tragische Deklamationen im hohen Ton. Wir haben die Aufnahme gewechselt und auch das Klavier gewechselt. Andreas Steyer spielte auf einem Forte-Piano aus der Mozart-Zeit bzw. dem Nachbau eines solchen. Lassen Sie uns, bevor wir mit dem zweiten Satz des Jeune Homme-Konzertes weitermachen, für einen Moment von den Instrumenten dieser Zeit sprechen. Denn die Geschichte der Gattung Klavierkonzert hat auch mit der Geschichte des Klavierbaus zu tun. Und weil unser Konzert sozusagen in die Pionierzeit des Klavierkonzertwesens fällt, sollten wir uns kurz vergewissern, was 1777 unter einem Klavier zu verstehen war. Das war keineswegs klar. Ein Cembalo war es nicht mehr. Sonst hätte Mozart nicht mit solcher Akribie die Schattierungen der Lautstärke angegeben. Es war also schon ein Hammerklavier gemeint, ein Fortepiano, aber eben noch eines, das technisch nicht so ausgereift war wie später. Etwa 5 Jahre danach, kurz nach seiner Übersiedelung nach Wien, kaufte Mozart für viel Geld einen Flügel, der fortan sein Hausinstrument, Unterrichtsinstrument und sogar sein Konzertinstrument war. Der Flügel musste bei Konzerten in Wien immer mittransportiert werden. Er stammt von dem Wiener Instrumentenbauer Anton Walter. Und dieses kostbare Instrument aus Mozarts Besitz existiert noch heute, es steht im Mozarteum Salzburg. Eine Kopie dieses Instruments, ein Nachbau von Monika May aus Marburg, hören Sie auf dieser CD, gespielt von Andreas Steyer. Sie hören jetzt den Schlussteil des zweiten Satzes. Thank you. Merkwürdige und faszinierende Musik, besonders in der Umgebung der wieder von Mozart stammenden Kadenzen. Da sind wir in einem kaum zu definierenden Zwischenreich zwischen Carl Philipp Emanuel Bach und dem späten Beethoven. Das Klavierkonzert wird momentweise zur Klavierfantasie, angereichert mit Rezitativen, mit sprechender Musik und mit sprechenden Ariosi. Sie werden das nachher noch einmal im Zusammenhang hören, wenn Mozarts Jeune Homme-Konzert am Ende unserer Notenschlüsselsendung vollständig erklingen wird. Eine der schönsten Aufnahmen, die ich kenne, ist die mit Clara Haskill als Solistin. Schöner, geschmackvoller und instinktsicherer kann ich mir keine Interpretation vorstellen als die mit der podiumsscheuen und immer etwas verschreckten alten Dame. Die Aufnahme ist vom Oktober 1954. Bei aller Schwärmerei hätte ich fast vergessen zu sagen, dass die Violinen mit Dämpfer spielen müssen und dass durch die ganze Musik hindurch eine Art Kanon geistert. Schon gleich am Anfang, wenn die zweiten Geigen den ersten Geigen auf dem Fuße folgen. Es ist mir etwas peinlich, dass ich diesen Kanon erst kürzlich bemerkt habe, wo ich das Konzert doch schon so lange kenne. Hier also noch einmal der Anfang des zweiten Satzes mit Clara Haskill und den Wiener Symphonikern unter Paul Sacher.
Thank you.
Aufgenommen im Oktober 1954, Clara Haskill als Solistin und die Wiener Symphoniker unter Paul Sacher. Der dritte Satz bringt wieder eine muntere Musik in S-Dur, eine sehr muntere sogar, denn es ist ein Presto. Das könnte nun dazu verleiten, wie ein vergifteter Affe durch die Musik zu rasen, aber Vorsicht! Es gibt bei Mozart keine verwischten Töne und kein anonymes Gemauschel in der linken Hand, und man sollte alles gerade noch hören können. Mozart beschwerte sich einmal ausdrücklich über einen Tastenlöwen, es war der berühmte Abbé Vogler, er hat mein Konzert erbarmungswürdig herabgehudelt, das Allegro war ein Allegrissimo, das Adagio ein Allegretto und das Presto ein Prestissimo. Dies als Warnung. Presto heißt, dass der Takt nicht unterteilt ist und keinen weiteren Schwerpunkt hat als die Eins. Das ist dann atemlos genug. Lassen wir es doch einfach Clara Haskill vormachen. Jetzt aber eine moderne Aufnahme für eine ganz besondere Stelle, die nicht ganz einfach zu erläutern ist, die aber der Erläuterung bedarf, es sei denn, man möchte sich von Mozart überrumpeln lassen. Dieser dritte Satz ist ein Rondo, das heißt, ein unwiderstehliches Thema kehrt immer wieder zurück und dazwischen liegen Intermezzi oder wie man auch sagt, Couplets. Das mittlere dieser Couplets ist nun völlig überraschend ein Menuett. Ein etwas zopfiger Tanz, der da gar nicht hingehört. Das wäre nun kein Problem, wenn das Presto organisch überginge in das völlig andere Menuett-Tempo, beziehungsweise wenn man den Grundschlag beibehalten könnte, meinetwegen im Verhältnis 1:3. Die Viertel des Menuetts hätten dann die gleiche Zählzeit wie die ganzen Takte des Presto-Teils. Dann aber würde das Menuett zu langsam. Nimmt man den alla breve Takt des Menuetts als Maßeinheit, wird das Menuett zu schnell und hört auf, ein Menuett zu sein. Offen gesagt, ich wüsste auch nicht recht, was man hier machen soll, wenn nicht Mozart zu Hilfe geeilt wäre. Er setzte nämlich vor das Menuett ein paar Takte als Puffer, ein paar freischweifende Kadenztakte. Die Kadenzen sind in allen drei Sätzen substanziell wichtig und keine beliebigen Zutaten. Diese Kadenztakte vorne und hinten rahmen nun das Menuett ein, so wie ein Zitat mit Gänsefüßchen eingerahmt wird. Wirklich eine originelle Lösung für eine Musik, die als Gast in einem anderen Zusammenhang Platz nahm. Wer das sehr schön aufnahm und sozusagen Mozarts Trick durchschaute, war Christopher Hogwood, der zusammen mit Robert Levin 1994 eine historisierende Aufnahme vorlegte. Thank you. und ein Rondo-Finale sind eigentlich zwei ganz verschiedene Dinge. Hier ist beides kombiniert. Das Genome-Konzert hält eben in allen drei Sätzen Überraschungen bereit. Von nun an war Mozart gewappnet für alle Aufgaben, die ihm die Gattung Klavierkonzert noch bescheren konnte. Das Genome-Konzert ist sozusagen sein Meisterbrief auf diesem Gebiet. Was jetzt noch fehlte, war die Weiterentwicklung des Orchesters, insbesondere der Bläser. Das Genome-Konzert kommt noch mit wenigen aus, mit zwei Oboen und zwei Hörnern. Die späteren Mozart-Konzerte bauen diesen Bläsersatz Schritt für Schritt oder Pult für Pult aus. Den kompletten Mozartschen Bläsersatz zeigt das C-Moll-Konzert, Köchelverzeichnis 491, mit einer Flöte und je zwei Oboen, Klarinetten, Fagotten und Hörnern, dazu der Batterie von Pauken und Trompeten. Aber die zwei Oboen und zwei Hörner im Genome-Konzert wirken keineswegs ärmlich, sie sind aufs Beste ausgenutzt. Ein schönes Schlusswort für unsere Sendung fand ich im Beiheft der Aufnahme, die Sie jetzt vollständig hören, mit der japanischen Pianistin Yu Kosuke. Sie meint: Wenn ich Mozarts Konzerte höre, denke ich als erstes an seine Opern. Er beabsichtigte keine Orchestrierung, die nur dem Sänger die Hauptrolle gibt, sondern stellte einen Dialog zwischen Orchester und Solist her. Nach 250 Jahren bewegt uns immer noch diese Symphonie von Dialog und Gesang. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass Yu Kosuke jetzt die Solistin ist im kompletten Klavierkonzert in S-Dur, Köchelverzeichnis 271, dem Genome-Konzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Lawrence Foster dirigiert das NDR-Sinfonieorchester. Die Aufnahme kam 2006 heraus. Die drei Satztitel lauten Allegro, Andantino und Rondo Presto. Thank you.
Thank you. Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.